Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lena Pyritz herzlich willkommen. Vor 2 Wochen hat die WHO den Mpox-Ausbruch in Zentralafrika als internationale Bedrohung eingestuft. Wir blicken gleich auf die Herausforderungen, die es dort beim Kampf gegen die Ausbreitung des Erregers gibt und darauf, wie gut die Region vorbereitet ist. Zuerst geht es aber um die Sicherheit von Atomkraftwerken im Kriegsgebiet. Gerade hat Russland wieder groß angelegte Luftangriffe gegen die Ukraine durchgeführt. Angesichts der andauernden Kämpfe warnt die internationale Atomenergiebehörde IAEA schon lange vor einer nuklearen Katastrophe am ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja. Und nach dem ukrainischen Vorstoß gibt es inzwischen auch Sorge um das russische Atomkraftwerk Kursk. Dort ist der Chef der IAEA, Rafael Grossi, heute Vormittag eingetroffen, um sich persönlich ein Bild der Lage zu machen. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat den Besuch in Kursk aus der Ferne verfolgt und ist jetzt bei mir im Studio. Dagmar, wie bewertet Rafael Grossi die Sicherheitslage? Also was ist von der Inspektion in Kursk schon bekannt?
Also er erklärte, dass die Situation ernst sei und dass das Risiko eines nuklearen Zwischenfalls durchaus bestehe. Das Kernkraftwerk Kursk ist ja etwa 40 Kilometer von der derzeitigen Front auf russischem Gebiet entfernt. Und nach russischen Angaben soll es immer wieder Attacken auf dieses Kernkraftwerk geben. Grossi betont, dass die Situation an der Anlage extrem fragil sei und das wiederum liegt an der Anlage selbst.
Schauen wir genauer drauf. Was ist das denn für ein Reaktortyp, für eine Anlage, dieses Kernkraftwerk Kursk?
Also am Standort Kursk laufen 2 Reaktoren vom Typ RBMK. Das ist dieser, wenn man so will, berühmt-berüchtigte Tschernobyl-Reaktor. Im Bau befinden sich doch auch noch 2 Druckwasserreaktoren, wie sie in Saporischschja sind, aber die sind halt nicht am Netz.
Was charakterisiert diesen Reaktortyp in Kursk?
Also der ist zunächst mal ein jeder RBMK auch ein Siedewasserreaktor. Das heißt, der Dampf steht zwar unter Druck, aber nicht so hoch, dass nicht trotzdem das Wasser sieden könnte. Und dann geht der Dampf auf die Turbine. Der RBMK ist aber ein ganz spezieller Siedewasserreaktor. Bei einem normalen Siedewasserreaktor ist das Wasser sowohl Kühlmittel als auch Moderator, sprich es bremst die Neutronen so ab, dass die Kettenreaktion aufrechterhalten bleibt. Mhm. Beim RBMK ist das Wasser Kühlmittel, aber die Rolle des Moderators, die übernimmt Graphit. Der Kern eines RBMK, der ist deshalb ein Graphitblock, in den Kanäle für die Druckröhren gebohrt worden sind und in diesen Druckröhren stecken dann die Brennstoffpellets. Versagt jetzt die Kühlung, ja, dann macht der Moderator einfach weiter, sprich die Neutronen werden weiterhin abgebremst und es kann weiterhin zu einem Unfall kommen. In Tschernobyl führte das damals zu einem raschen Anstieg der Reaktorleistung, was dann halt zur Überhitzung führte, zur Explosion und zum Graphitbrand.
Wie gut geschützt sind jetzt die moderneren Reaktoren in Kursk?
Also seit Tschernobyl hat sich das Design verändert. So soll beispielsweise dieser rasche Anstieg der Reaktorleistung heute nicht mehr möglich sein. Das ist schon mal sehr gut. Was Rafael Grossi jedoch weiterhin beunruhigt, ist ein gravierender Nachteil, der nicht beseitigt werden kann. Denn anders als beispielsweise bei einem Druckwasserreaktor hat ein RBMK kein Containment, also keine dicke Sicherheitshülle aus Stahlbeton, die den Reaktor und dazu dann auch noch den Kühlmittelkreislauf umschließt. Beim RBMK ist der Reaktorkern zwar unter einem 3,5 Meter dicken Deckel aus Beton und Stahl. Der soll aber eigentlich nur vor der direkten Strahlung schützen und bei kleineren Unfällen halt auch helfen, dass alles schön am Platz bleibt. Aber die Kühlsysteme beispielsweise stehen außerhalb im Reaktorgebäude. Und dieses Reaktorgebäude ist im Grunde genommen wie eine bessere Industriehalle gebaut. Also kein Schutz vergleichbar, der vergleichbar mit dem eines Containments ist.
Was könnte das bei einem Treffer durch Kämpfe in der Nähe dieses Kernkraftwerks bedeuten?
Also genaue Auskünfte, was, wann, wie passiert, gibt es natürlich aus Sicherheitsgründen nicht. Man kann sich denken, dass eine wirklich starke, bunkerbrechende Waffe diesen Reaktordeckel beispielsweise zerstören könnte. Aber wenn es jetzt um das Reaktorgebäude geht, da könnte dann schon ein schwerer Treffer durchaus reichen, dass beispielsweise das Kühlsystem ausfällt. Dann müssten die Notfallsysteme anspringen bei Kühlmittelverlust und die Reaktornotabschaltung greifen. Man hat nach Fukushima natürlich auch da nachgerüstet mit zusätzlichen Notstromdüsen und Notkühlsystemen. Aber das ist trotzdem insgesamt eine gefährlichere Situation, weil eben kein Containment da ist.
Wenn wir dieses Szenario jetzt noch einen Schritt weiter ausmalen? Was würde passieren, wenn diese Notsysteme, die du gerade skizziert hast, nicht wie geplant greifen würden?
Also wenn jetzt etwas aus der Kontrolle gerät, dann ist ein Riesenproblem, dass die Reaktoren der Kursk laufen. Das heißt, die kurzlebigen Radionuklide sind alle noch da. Biot 131, das ja bei Tschernobyl damals die großen Probleme bereitet hat. Es ist alles, muss alles sehr schnell passieren, weil der Reaktor heiß ist und man kaum Zeit zu reagieren hat. In Saporischschja ist die Lage anders. Da sind die Reaktoren schon seit Monaten abgeschaltet. Die Anlage ist im sogenannten Cold Shutdown. Das heißt, die kommt schon eine ganze Weile, viele Tage ohne Kühlwasser auf. Und vor allem sind die ganzen kurzlebigen Produkte alle schon zerfallen. Das heißt, dort wäre die Lage einfacher. Und vor allen Dingen gibt es da auch ein Containment, das schützt.
AKW im Kriegsgebiet. Dagmar Röhrlich über die Sicherheit der Anlagen in Kursk und Saporischschja.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Der Konsum von Alkohol ist in Deutschland fest in der Gesellschaft etabliert. Dabei bringen Bier, Wein und Schnaps viele gesundheitliche Risiken mit sich. 1,8 Millionen Menschen in Deutschland gelten Schätzungen zufolge sogar als alkoholsüchtig. Medizinisch behandelt wird aber nur etwa jeder Zehnte davon. Und diejenigen, die einen Entzug machen, werden oft schnell wieder rückfällig. Dabei gibt es seit einiger Zeit Medikamente wie Naltrexon, Nalmefen oder Ancamprosat, die die Chancen deutlich erhöhen sollen, die Abhängigkeit vom Alkohol zu überwinden. Christine Westerhaus hat für uns nachgefragt, was aus der tollen Idee geworden ist, Alkoholsucht mit Tabletten zu behandeln.
Wenn der Alkohol Menschen fest im Griff hat, hilft meist nur noch eins: ein harter Entzug in einer Klinik. Doch wenn der vorbei ist, wird es für die meisten Alkoholiker erst richtig schwer. Die meisten schaffen es nicht, den Alltag ohne das tägliche Bier oder den Schnaps zu bewältigen. Denn das regelmäßige Trinken führt zu Veränderungen im Gehirn, sagt der Suchtexperte Falk Kiefer, der an der Universität Heidelberg forscht.
Alkohol ist eine Droge und das Wesen von Drogen ist, dass sie das Belohnungssystem verändern. Immer wenn Alkohol getrunken wird, werden Stoffe im Gehirn ausgeschüttet, am Ende Dopamin, die dazu führen, dass diese Situation positiv markiert wird. Also die Kneipe, in der man getrunken hat, die Menschen, mit denen man getrunken hat, kriegen sowas wie ein Like bei Facebook. Dadurch werden die immer wichtiger für einen und es wird immer schwieriger, an solchen Situationen vorbeizugehen.
Etwa 2 von 3 Alkoholikern werden schon im ersten Jahr nach der Therapie rückfällig. Medikamente können Betroffenen aber dabei helfen, schwierige Situationen zu meistern und länger trocken zu bleiben.
Die Idee hinter der Wirksamkeit von Medikamenten ist, dass sie die Einnahme von Alkohol von der Aktivierung des Belohnungssystems entkoppeln. Stellen Sie sich vor, Sie trinken Alkohol, Beta-Endorphin wird ausgeschüttet, also das körpereigene Opioid, aber die Rezeptoren, an denen das wirkt, sind blockiert. Dann führt das Trinken von Alkohol nicht mehr zur Aktivierung des Belohnungssystems und dadurch kann man einen Effekt erreichen.
Der Alkoholkick bleibt aus und damit sinkt die Motivation, zur Flasche zu greifen. Diesen Effekt lösen Medikamente wie Naltrexon oder Nalmefen aus. Acomprosat ist das 3. Arzneimittel, das in Deutschland zugelassen ist. Es wird auch in den medizinischen Leitlinien zur Behandlung von Alkoholsucht empfohlen.
Das wirkt wahrscheinlich eher auf Glutamaterge-Mechanismen. Das Glutamatsystem hat eher eine Bedeutung in der Steuerung dieses Belohnungssystems. Unser Frontalhirn hat ja so ein bisschen die Fähigkeit, unseren Impulsen was entgegenzuhalten. Und das Frontalhirn soll so ein bisschen wahrscheinlich durch dieses Acamprosat gestärkt werden, also die Kontrollfähigkeit erhöhen. Das ist aber weniger klar, als das bei den Opioid-Antagonisten ist.
Ohne unterstützende Medikamente schafft nur 1 von 3 Alkoholikern dauerhaft den Absprung. Mit ihrer Hilfe immerhin jeder Zweite. Einige Jahre lang setzte die Forschung auch große Hoffnungen auf Baclofen, ein Medikament, das in erster Linie Patienten mit Multipler Sklerose bei Muskelkrämpfen hilft. In klinischen Studien fiel jedoch auf, dass diese Substanz auch das Verlangen nach Alkohol bremst. Manche Ärzte haben Baclofen deshalb auch Alkoholikern verschrieben.
Jetzt ist es aber so, dass es große Studien inzwischen dazu gibt, die keinen Vorteil gegenüber der Placebo-Kondition zeigen. Im Gegenteil sogar zeigen, dass das Risiko für Hospitalisierung und schwere Nebenwirkungen hoch ist. Und deswegen ist es weder in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern zugelassen, noch kann es in den Leitlinien empfohlen werden.
Damit ist Baclofen zwar aus dem Rennen, doch inzwischen gibt es einen neuen Hoffnungsträger, der bei Hollywood-Stars aus einem ganz anderen Grund angesagt ist. Semaglutid, besser bekannt als Ozempic, ein Medikament, das den Appetit zügelt. In klinischen Studien fiel auf, dass Semaglutid nicht nur beim Abnehmen hilft, sondern auch das Verlangen nach Drogen wie Nikotin, Kokain und Alkohol vermindert. Seitdem wird das Potenzial von Semaglutid zur Therapie von Alkoholsucht intensiv erforscht. Elisabeth Jerlhag an der Göteborg-Universität untersucht schon seit Jahren den Zusammenhang zwischen solchen Botenstoffen und dem Belohnungssystem des Gehirns.
Wir konnten zeigen, dass Semaglutid im sogenannten ventralen Striatum an bestimmte Rezeptoren bindet. Und es sieht so aus, als ob der Alkohol dadurch seine Wirkung auf das Belohnungssystem verliert.
Das ventrale Striatum ist eine Hirnregion, die vor allem für die Motivation zuständig ist. In Tierversuchen konnten Jerlhag und ihr Team zeigen, dass alkoholsüchtige Ratten unter dem Einfluss von Semaglutid 60% weniger Alkohol tranken. Ob dieser suchtbremsende Effekt auch bei Menschen eintritt, wird derzeit in klinischen Studien untersucht. Möglicherweise haben aber auch ähnliche Substanzen eine suchtbremsende Wirkung. In ihren Versuchen haben Jerlhag und ihr Team Hinweise gefunden, dass Dulaglutid, eine chemische Verwandte des Semaglutids, das Verlangen nach Alkohol auch langfristig bremst.
Bei vielen Medikamenten braucht es sehr lange, bis man einen Effekt sieht. Und dann hält er nicht sehr lange an. Das sieht man häufig bei Übergewicht. Erst geht das Gewicht runter, dann aber schnell wieder hoch, sobald man mit der Behandlung aufhört. Wir konnten in unseren Tierversuchen zeigen, dass die Wirkung von Dulaglutid aber ziemlich lange anhält. Und das sollte man in klinischen Studien jetzt genauer untersuchen.
Klar ist, je länger ein Alkoholiker abstinent bleibt, umso größer ist die Chance, dass das Belohnungssystem auf Dauer umprogrammiert wird. Zum Beispiel, indem es Likes von gesünderen Kicks wie Sport oder leckerem Essen bekommt. Dass Medikamente Betroffenen bei diesem Neustart unterstützen, haben viele Studien klar gezeigt. Doch damit sie helfen können, müssen sie auch verschrieben werden, gibt Falk Kiefer zu bedenken.
Es gibt in diesem Bereich ein Problem, nämlich das, dass wir drei grundsätzlich gut wirksame Medikamente haben, die zugelassen sind, die kostenerstattet werden, die aber praktisch nicht eingesetzt werden, weil in der ärztlichen Behandlung das Thema noch nicht ausreichend angekommen ist oder weil immer noch das Stereotyp vorherrscht, die Alkoholiker sind selber schuld, warum soll ich die behandeln, die sollen erstmal aufhören zu trinken, in völliger Verkennung des Grundproblems dieser Erkrankung. Und deswegen werden leider diese Medikamente, die besser wirken als viele, viele andere Medikamente, die verordnet werden, kaum verordnet.
Medikamente gegen Alkoholsucht, ein Beitrag von Christine Westerhaus aus unserer Reihe Tolle Idee, was wurde daraus? Vor 2 Wochen hat die Weltgesundheitsorganisation den Mpox-Ausbruch in Zentralafrika als internationale Bedrohung eingestuft. Ausgehend von Fällen in der Demokratischen Republik Kongo hat das Virus in Afrika inzwischen auch Länder wie Burundi, Ruanda oder Kenia erreicht. Was in der Region gegen die Ausbreitung des Virus unternommen wird und mit welchen besonderen Herausforderungen sich dabei vor allem die Demokratische Republik Kongo konfrontiert sieht, hat Christopher Weingart recherchiert.
Rund 20.000 vermutete Infektionen und über 600 Todesfälle. So lautet die bisherige Bilanz des Mpox-Ausbruchs in Zentralafrika in diesem Jahr.
So etwas haben wir in den 50 Jahren seit Entdeckung der Krankheit noch nicht gesehen. Vergleicht man die letzten beiden Jahre, gab es zwischen Januar und Juli jetzt schon einen Anstieg von 160%.
Sagt der nigerianische Infektiologe Dimie Ogoina. Er ist der Vorsitzende des Komitees in der WHO, das dafür verantwortlich war, dass die Organisation den Ausbruch der neuen 1B-Variante des Virus in Zentralafrika zu einem internationalen Notstand erklärt hat. Wie gut ist die Region auf diesen Ausbruch vorbereitet? Ogoina ist da skeptisch.
Die Regierungen investieren nicht genug in die Nachverfolgung. Es wird gewartet, bis es einen Ausbruch gibt, bevor Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Mariam Sylla ist die Vizedirektorin von UNICEF in der Demokratischen Republik Kongo. Das Land ist am stärksten betroffen. Über 90% der Fälle werden hier registriert. Sylla arbeitet in der Hauptstadt des Landes, Kinshasa.
Wir sind bei UNICEF besonders darüber besorgt, dass Kinder am schlimmsten von diesem Ausbruch betroffen sind. Kinder unter 15 Jahren machen 56% der Fälle aus, Kinder unter 5 Jahren 21%.
Anders als beim Mpox-Ausbruch in Nordamerika und Europa 2022 und 2023 sind dieses Mal Kinder im Zentrum der Pandemie. Ihre Immunsysteme sind noch nicht so weit entwickelt. Sie infizieren sich vermutlich über engen Körperkontakt. Je nach Schätzung sind rund 80% der Todesopfer Kinder unter 15 Jahren. All diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Dimi Ogoina erklärt, dass viele Menschen in der Region gar nicht erst offizielle medizinische Angebote aufsuchen. Und dazu kommt ein weiteres Problem.
Diese Ausbrüche finden häufig in sehr abgelegenen Regionen statt, die schwierig zu erreichen sind. Und in diesen Regionen gibt es keine Testmöglichkeiten. Dann werden die Proben zu Laboren in größeren Städten gebracht. Das kann 24 Stunden oder sogar länger dauern. In der Zwischenzeit können die Patienten nicht richtig behandelt werden und der Ausbruch geht weiter.
Florian Gehre arbeitet für das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Tansania. Die DR Kongo ist das zweitgrößte Land des Kontinents. Viele der über 100 Millionen Einwohner seien für staatliche Labore kaum zu erreichen. Abhilfe für diesen Testengpass könnte da ein Projekt des Instituts schaffen.
Unsere mobilen Labore funktionieren andersherum. Wir senden das Labor zum Ausbruch. Also anstatt die Proben durch das Land zu verschiffen, bringen wir das Labor zu den Proben und verkürzen so die Zeit bis zur Diagnose auf 6 bis 8 Stunden.
10 dieser mobilen Labore befinden sich aktuell in der DR Kongo im Einsatz. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, wie auch entlegene Orte erreicht werden können. Doch das ist nicht das einzige Problem. In anderen Landesteilen gestaltet sich die Lage durch Sicherheitsprobleme kritisch.
Der anhaltende Krieg in der Region macht der Bevölkerung größere Sorgen. Sie mussten von zu Hause fliehen und leben unter gefährlichen Bedingungen. Ihre Angst vor Isolation und Stigmatisierung ist größer als die Angst vor der Krankheit.
Agnese Comelli ist die Koordinatorin der MPOX-Strategie von Ärzte ohne Grenzen in der Region. Sie ist vor kurzem nach Goma gekommen, eine Stadt ganz im Osten der DR Kongo, direkt an der Grenze zu Ruanda. Der Krieg, von dem sie spricht, tobt seit Jahren zwischen bewaffneten Gruppen wie den M23-Rebellen und dem staatlichen Militär hier in der Region.
Die Angst vor Gewalt und Hunger ist größer als die vor Mpox. Und außerdem gibt es noch andere Krankheiten, die sich ausbreiten, wie Masern oder Cholera.
Die Menschen leben dicht an dicht in Flüchtlingscamps, teilen sich auch Betten. Der Zugang zu sauberem Wasser fehlt vielerorts. Die hygienische Situation ist kritisch.
Niemand weiß genau, wie viele hierher geflohen sind, aber wahrscheinlich etwa 1 Million Menschen, mindestens aber 800.000. Die Zahlen, die wir hier haben, sind aber noch niedrig. Es gibt ungefähr 60 bestätigte Fälle, aber wir haben nicht genug Tests und keine Nachverfolgung. Wir haben keinen wirklichen Überblick. Und mit wir meine ich nicht nur die Ärzte ohne Grenzen, sondern auch das Gesundheitsministerium.
Erklärt Lindis Hurum, die ebenfalls in Goma für Ärzte ohne Grenzen arbeitet. Aktuell würden Isolationscamps für Infizierte eingerichtet, erklärt sie, und Testkapazitäten aufgebaut. Trotzdem bedeuten die Lebensbedingungen in den Flüchtlingscamps, dass das Mpox-Virus ideale Bedingungen vorfinden würde, wenn es sich hier weiter ausbreiten sollte. Wie hoch ist also die Gefahr, die von Mpox für zentralafrikanische Länder ausgeht? Das ist schwierig zu sagen, meint Dimie Ogoina. Die Datenlage sei noch zu unsicher. Er geht jedoch von einer weiteren Verbreitung aus. Bis Ende 2025 will man in der Region mindestens 10 Millionen Impfdosen verabreicht haben. Bei allein über 100 Millionen Einwohnern in der DR Kongo wird das aber nicht reichen, sagt Dimie Ogoina. Testen, nachverfolgen, isolieren. Das sei die Strategie, mit der die Ausbreitung gestoppt werden könne. Ob sie genügt, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.
Mobile Labore, Impfpläne und Isolationscamps. Christopher Weingart über die Mpox-Lage in Afrika. Und hier geht es weiter mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen des Tages.
3 Entwicklungen des Klimawandels bedrohen die Menschen im westlichen Pazifik ganz besonders. Der steigende Meeresspiegel, die Erwärmung sowie die Versauerung des Meeres. Die Inselbewohner dort erleben stärkere Klimawandelfolgen als viele andere Teile der Welt, obwohl sie kaum zu den klimaschädlichen Treibhausgasen beigetragen haben, berichtet die Weltwetterorganisation WMO. Dem heute vorgestellten Report zufolge ist der Meeresspiegel seit 1993 in Teilen der Region um 10 bis 15 Zentimeter gestiegen, fast doppelt so stark wie im weltweiten Durchschnitt.
Japan verabschiedet sich von der Mondsonde SLIM.
Die japanische Weltraumbehörde hat ihre aktuelle Mondmission nach knapp 8 Monaten für beendet erklärt. Die Kommunikation mit der Sonde sei seit vergangener Woche nicht mehr möglich. Die Wiederherstellung der Kommunikation mit SLIM hat keine Aussicht mehr auf Erfolg. SLIM steht für Smart Lander for Investigating Moon. Mit der Landung der 2,40 Meter mal 1,70 Meter großen Sonde auf dem Erdtrabanten war Japan Anfang des Jahres zur 5. Mondlandenation nach den USA, der Sowjetunion, China und Indien geworden.
Mediziner operieren über 9.300 Kilometer hinweg.
Forschenden der ETH Zürich und der chinesischen Universität Hongkong ist erstmals eine magnetische Endoskopie mittels Fernsteuerung an einem lebenden Schwein gelungen. Während das Tier in Hongkong auf dem Operationstisch lag, steuerten die Operateure die Sonde von Zürich aus. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind im Fachblatt Advanced Intelligence Systems veröffentlicht. Aufgrund der großen Beweglichkeit des Endoskops konnten die ETH-Mediziner eine Retroflexion im Magen des Tieres durchführen. Dabei wird das Endoskop nach dem Eintritt in die Magenhöhle 180 Grad nach hinten gebogen, um den Mageneingang zu inspizieren. Dieser komplexe Eingriff zeigt, dass sich magnetische Endoskope aus der Ferne mindestens genauso flexibel navigieren lassen wie Standardgeräte.
Genetische Daten sollen Pandas helfen.
Ein internationales Team hat die Genomstruktur wilder und in Gefangenschaft lebender großer Pandas kartiert. Die Forschenden sequenzierten und verglichen dazu das Erbgut von 74 in Gefangenschaft lebenden und 538 wilden großen Pandas aus 6 Gebirgszügen. Ziel war, die Populationsstruktur, die Evolution und das Aussterberisiko zu erforschen. Demnach sind wilde Gruppen der vom Aussterben bedrohten Tiere in 33 isolierte Subpopulationen unterteilt, heißt es im Fachblatt PNAS. Die Daten geben neue Hinweise darauf, wo und wie in Gefangenschaft geborene Pandas freigelassen werden können, damit sie sich gut in die wilden Populationen integrieren und gemeinsam mit ihren Artgenossen Nachwuchs bekommen können.
In Europa wird seit 400 Jahren gekokst.
Zumindest wird Kokain schon seit dem 16. Jahrhundert in Südeuropa konsumiert und damit 200 Jahre früher als bisher bekannt. Das geht aus einer Studie im Journal of Archaeological Science hervor. Ein Team der Universität Mailand hatte das mumifizierte Gehirngewebe von Menschen untersucht, die in einer Krypta der Stadt bestattet worden waren. Die Grabstätte gehörte zu einem Krankenhaus, wo viele arme Personen behandelt wurden. In den Gewebeproben von 2 der Toten stieß das Team auf Kokainspuren. Offenbar haben die Menschen damals die traditionelle Konsumvariante genutzt und die Coca-Blätter gekaut.
Sternzeit, 27. August. Prachtvoller Himmel über Sachsen-Anhalt. Die Altmark im Norden Sachsen-Anhalts ist eine der am besten geeigneten Gegenden Deutschlands, um einen dunklen Nachthimmel zu genießen. In den nächsten Jahren soll der Blick in den Kosmos zu einer Attraktion werden, die Menschen von weit her anlockt. Das passt zu diesem Bundesland, denn die Verbindung zum Weltall hat dort eine deutlich längere Tradition als anderswo. Schon vor etwa 7000 Jahren gab es die Kreisgrabenanlage bei Goseck. Sie hat 2 Öffnungen, die auf die Punkte des Sonnenauf- und Untergangs zur Wintersonnenwende weisen. Goseck ist rund 3 Jahrtausende älter als die viel berühmtere Anlage im englischen Stonehenge. Nur rund 30 Kilometer von Goseck entfernt wurde die Himmelsscheibe von Nebra ausgegraben. Die Bronzescheibe mit Goldauflagen ist die älteste bekannte konkrete Darstellung des Sternenhimmels. Die berühmteste heutige astronomische Einrichtung des Landes ist das neue Planetarium in Halle an der Saale, das erst kürzlich wiedereröffnet wurde. Es zeigt im Lichtermeer der Großstadt einen simulierten, perfekten Sternenhimmel. Fast vergessen ist, dass in Dessau die deutsche Raketentechnik begann. Johannes Winkler ließ 1931 eine Rakete etwa 60 Meter hochfliegen. Sie nutzte kein Schießpulver oder Ähnliches, sondern flüssigen Treibstoff, Benzin und flüssigen Sauerstoff. So ein Antrieb ist viel effizienter, wie dem Pionier Winkler bewusst war. Die Sterne meinen es gut mit Sachsen-Anhalt. Dort steht eine Wiege der Astronomie und eine der Raumfahrt.
Und mit dem prachtvollen Himmel über Sachsen-Anhalt geht diese Ausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.